Der nächste Beitrag geht wieder über eine Universität. Und zwar, ich war die letzten anderthalb Jahre in Nordostchina. Also ihr müsst euch vorstellen, direkt an der Grenze zu Nordkorea und Russland. Es ist selbst für die Chinesen äußerste Provinz. Und die Studenten, die das Glück oder Pech haben, in diese Provinz verschlagen zu werden, dürfen dann bei uns Deutsch studieren. Ich selbst habe dort jetzt als Deutschlehrerin gearbeitet, also ich kenne die andere Seite. Jetzt nicht als Student, aber als Lehrerin. Ich war dort mit Coworkers im Rahmen eines Kurzzeiteinsatzes. Jetzt an unserer Stelle gibt es viele Möglichkeiten für Einsätze. Und im Folgenden wird mein ehemaliger Chef, Gerald Müller, noch sehr viel zu den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten sagen. Okay. Gerald war insgesamt 10 Jahre in China. Er ist vor 10 Jahren mit 3 Kindern ausgewandert und kam vor einem halben Jahr mit 7 Kindern zurück.
Und alles eigene.
Genau. Keine adoptierten, ja. Genau. Er hat dort unseren Fachbereich Deutsch aufgebaut und jetzt auch viele Jahre geleitet. Und ich denke, er ist die kompetenteste Person, über die Arbeit dort zu berichten.
Oh, Schreckokross, so ein hoher Anspruch. Er wird viel sagen. Er ist der kompetenteste. Hilfe. Der Name dieser China-Einheit in diesem Jahr lautet ja China zwischen Boom und Beben. Und dieser Titel müsste ungefähr ein halbes Jahr alt sein, als in China der Wirtschaftsboom wirklich noch ungebremst voranging und als der Eindruck des schlimmen Erdbebens in der Provinz Sichuan noch ganz frisch war. Am 12. Mai letzten Jahres gab es dieses schwere Erdbeben, als zwischen 80 und 100.000 Menschen umkamen in den Trümmern ihrer Häuser. Wir kennen die schrecklichen Bilder, wo besonders viele Schulen auch betroffen waren. Und China zwischen Boom und Beben, das hat diese Einheit den Titel gegeben. Und ich frage mich, ob nicht mittlerweile noch ein anderes Beben ansteht. Ein Zeitungsartikel vom 1. Januar lautet: Kollektiv im Heimaturlaub. Der Traum vom Wohlstand scheint in China zu Ende zu gehen. Die Arbeiter müssen zurück aus den Fabriken, denn Chinas Boom ist vorerst zu Ende. Und ich frage mich, ob das Ende des China-Booms, der wirtschaftlichen Prosperität in China, nicht ein noch größeres Beben auslösen wird als das Erdbeben letztes Jahr, wenn Hunderttausende von Arbeitern in ihre Heimat zurück müssen und die Menschen auch ein Stück weit eine Hoffnung verlieren, die sie sich gemacht haben, auf diesen Boom, der hoffentlich irgendwann auch das Geld in die Provinzen bringen sollte. Und ich bin froh, sagen zu können, dass der Herr uns als Familie die Gelegenheit gegeben hat, den Menschen eine Hoffnung zu vermitteln, die sich nicht auf wirtschaftliche Prosperität begründet, nicht auf das, was man selber leisten kann, was der Staat für einen leisten kann, sondern eine Hoffnung, die weit darüber hinausgeht. Wir sind 1999, meine Frau und wie gesagt mit 3 Kindern, mit christliche Fachkräfte international, eben an diese Universität, wo auch die Christina Schwarzer gearbeitet hat, gegangen. Und das war ein Ruf, damals von unserer Seite aus angestoßen: Herr, wir sind bereit, in die Mission zu gehen. Das brannte uns im Herzen hinaus, gehen zu wollen, die Bereitschaft, sich rufen zu lassen. Wir haben das ja auch im Lied eben gehabt, ein Leben gegeben für ihn, den Herrn dieser Welt. Und das schien uns nicht zu gering zu sein, schon relativ kurz nach meinem Studium zu sagen: Herr, wo willst du uns haben? Und dann ging unser Blick Richtung Afrika und in andere Länder, die Bereitschaft zu gehen, wo man auch schon die Sprache konnte. Und christliche Fachkräfte kamen dann mit diesem Vorschlag, es werden dringend Lehrer in China gebraucht. Und so sind wir da hingekommen, wie gesagt, in den sibirischen Teil Chinas, da wo es nicht schön grün und man kennt ja die Berge aus dem Süden, lecker essen gehört auch noch dazu. Im Norden ist es halt nicht so schön, aber der Herr wollte uns da haben. Und rückblickend, und das möchte ich als Ermutigung hier voranstellen, es ist das Lohnendste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gemacht habe, zu sagen: Herr Jesus, im Gebet, natürlich mit meiner Frau zusammen, geh du voran und bring uns an den Ort, wo du uns haben möchtest. Ein Ort, den ich mir selber niemals so ausgesucht hätte, in einer Arbeit, die ich mir auch nicht ausgesucht hätte. Die Anfrage war damals: Wir brauchen ganz dringend Deutsch an dieser Universität. Die Universität selber ist von einem Christen gegründet. Wir hatten es relativ gut, was die Umstände anging. Und trotzdem schien es mir so, ja, ist es wirklich der Bedarf? Aber es war für uns, dieser Deutschunterricht in China, die offene Tür in dieses Land hinein und auch die offene Tür zu den Studenten hin. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Zeitraum des ersten halben Jahres. Wir haben damals noch uns Zeit genommen, relativ intensiv Chinesisch zu lernen. Und die erste, die in unserer Umgebung zum Glauben kam, war unsere eigene Chinesischlehrerin. Und es ist ein solcher Moment, wo man spürt, der Herr hat uns gerufen. Wir wussten nicht genau, wohin es geht. Wir wussten nicht genau, was vor Ort zu tun war. Die Aufgabe haben wir erst bekommen, als wir ankamen. Aber der Herr möchte uns dort gebrauchen. Und aus diesen Anfängen, das waren ganz wenige Stunden Deutschunterricht pro Woche, hat sich eine Arbeit entwickelt, dass wir an der Universität einen Fachbereich für deutsche Sprache eingerichtet haben, der so gewachsen ist, dass wir mittlerweile zwischen 85 und 100 Studenten haben, die bei uns Deutsch lernen. Und wir merken einfach, der Fred hat ja davon gesprochen, werfen wir einen kleinen Kiesel ins Wasser, es gibt Kreise, werfen wir einen Felsbrocken ins Wasser, es gibt Kreise. Diese Universität mit den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben haben, ist ein Riesenfelsbrocken, den der Herr in China ins Wasser, in dieses kommunistische Wasser geworfen hat. Bei uns 100 Studenten im Fachbereich, an der ganzen Universität 1600 Studenten, relativ klein. Wir haben von Matthias gehört, er hat allein 15.000 Mitstudenten bei sich im Wohnheim. Wir haben nur 1600 Studenten an der ganzen Uni. Aber man kann sich vorstellen, wie intensiv das Zusammenleben ist, wenn die äußeren Umstände, ja, Sibirien, man geht nicht so gern raus, aber alle wohnen zusammen auf dem Campus und man kommt als Lehrer dahin, fragt sich, Herr, wie können wir jetzt hier das Evangelium weitergeben? Und dann merkt man, natürlich kann ich nicht im Unterrichtsraum, im Klassenzimmer, im Vorlesungssaal, im Auditorium, kann ich nicht von Gott und von Christus sprechen. Aber dann sich diese Gnade schenken zu lassen, das Heim, das eigene Zuhause zu öffnen für die Menschen und sie willkommen zu heißen. Was dabei hilft, sind 7 blonde Kinder. Das zieht schon mal auf jeden Fall. Was dabei hilft, ist der äußerst leckere Kuchen meiner Frau. Das hilft auch. Und dass wir regelmäßig die Studenten eingeladen haben und sie wussten, bei Müllers gibt's Kinder, Kuchen und vorher immer eine Bibelgeschichte. Dass wir entweder sonntags nachmittags oder freitags abends, je nachdem, wann die Studenten Zeit hatten, Gruppen von 20 Studenten bei uns zu Hause hatten jede Woche und ihnen Bibelgeschichten erzählen konnten, vorspielen konnten und dass sie darüber auch Tischgebet, Lieder mit den Kindern oder auch das, was die Kinder selber mal erzählt haben, dass sie darüber ins Fragen kommen. Das, was ihr da erzählt, ist es wirklich wahr? Woher habt ihr das? Dass wir es nachgelesen haben, erläutert haben und darüber sich dann auch Bibelstudiengruppen entstanden sind oder man ein 1:1 Bibelstudium machen konnte. Und wir sind so dankbar, dass wir nicht nur, wie wir ursprünglich vorhatten, 3 Jahre dort verbringen konnten, sondern dass christliche Fachkräfte bereit war. Das ist eine offene Tür, wir nutzen diese Tür und jetzt mittlerweile sind es dann fast 10 Jahre geworden. Und mit dieser offenen Tür, wenn jetzt jemand zurückschreckt und sagt, Hilfe, 10 Jahre hatte ich überhaupt nicht vor, Chinesisch kann ich auch nicht, dann seid beruhigt, in diesem Teil Chinas spricht man sowieso Koreanisch. Das hilft. Außerdem ist es eine internationale Universität, mit Englisch klappt es ganz gut. Und natürlich, es gibt den Fachbereich Deutsch, ja, man kann ja Deutsch reden mit den Studenten. Aber es müssen ja nicht 10 Jahre sein. Die meisten Missionsgesellschaften und vor allem auch christliche Fachkräfte, weil ich es kenne, gibt auch die Möglichkeit, bis zu 3 Jahren rauszugehen. 2 Jahre, 1 Jahr, es können kürzere Einsätze sein, vielleicht auch vorm Referendariat oder kurz danach, dass man sagt, ja, ich habe so eine Lehrerausbildung, würde es gerne mal in die Praxis umsetzen, dann kann man dort rausgehen. Aber es gibt weitere Möglichkeiten. Coworkers International ist genannt worden als Entsendedienst für Kurzzeiter bis zu 1 Jahr. Wenn man schon Lehrer ist, kein Problem, man kann auch für 1 Jahr als Lehrer kommen. Und eine Möglichkeit, und da bin ich dem Matthias ganz besonders dankbar, dass er diese Steilvorlage mir geliefert hat. Er hat ja das Leben in den Studentenwohnheimen so eindrücklich beschrieben, dass ich sagen kann, diese Erfahrung könnt ihr auch machen, wenn ihr das wollt. Coworkers International bietet Sommer-Kurzzeiteinsätze in China an. 4 oder 5 Wochen ohne die Verpflichtung zu unterrichten, einfach nur hinfliegen, sich wohlfühlen und mit den Studenten zusammen im Studentenwohnheim zu wohnen. Das schließt so ein bisschen die älteren Semester aus. Aber für die jungen Leute, die vielleicht gerade Abitur haben und sagen, oh, ich habe nichts zu tun, G12, das nervt, ich möchte gerne noch erstmal eine Zeit anderswo verbringen, fühlt euch eingeladen, bei Coworkers unten nochmal nachzufragen, euch hier diese gelben Hefte mitzunehmen. Kurzzeiteinsatz, 4 bis 5 Wochen, engstes Zusammenleben, es ist nicht immer einfach. Wir haben es gehört von Matthias, nicht einfach, aber lohnend. Ein Leben gegeben, und wenn es nur diese 5 Wochen sind, um im alltäglichen Leben mit den Studenten zusammen zu sein, zur Mensa zu gehen, mit ihnen Sport zu machen und dabei auch die eigene Bibel auszupacken und sagen, das ist das, was mich bewegt hat, hierher zu kommen. Und die Studenten sind offen. Das ist das, was ich über China berichten darf. Ein Land, das für das Evangelium so weit offen ist. Die Fragen sind schon da. Man muss da nicht lange Vorbereitungszeit und die gucken sich das ewig an und überlegen, oh, was ist da los? Die kennen das Evangelium und lassen sich darauf ein und suchen nach diesen Dingen, eben nach dieser Hoffnung, die über das hinausgeht, was der Wirtschaftsboom einst versprochen hat, was auch die kommunistische Ideologie einstmals versprochen hat und sie doch so enttäuscht hat. Ja, es gibt Einsatzmöglichkeiten. Wir haben das auch bei uns als Familie gerne in Anspruch genommen. Wiederum Coworkers International. Die Missionarsfamilien, die mit ihren Kindern draußen sind, brauchen ganz dringend Lernhelfer. Man muss kein ausgebildeter Lehrer sein, um rauszugehen, zum Beispiel als Abiturient, und zu sagen, ich gehe mal ein Jahr in so eine Familie rein, um mit Fernschulmaterial die Kinder dieser Familie zu unterrichten, damit die Eltern die Gelegenheit haben, Missionsdienst zu machen, ohne dass sie wegen der Schulverpflichtung nach Deutschland zurückkehren müssen. Das ist ein ganz wertvoller Beitrag für Missionen weltweit, wenn man sich um die Kinder von Missionaren kümmert, damit die Eltern ihren Dienst tun können. Dazu möchte ich euch auch einladen, so eine Mitarbeit mal ins Auge zu fassen. Zum Abschluss aus dem gleichen Artikel. Da heißt es, die chinesische Weltfabrik entledigt sich ihrer Arbeitssklaven. Ja, in dem Maße, wie der Boom zu Ende ist, von einem Tag auf den anderen sagt der Manager, geh heim, dein Gehalt kann ich sowieso nicht mehr bezahlen. Plötzlich sind Hunderttausende, Millionen ohne Arbeit. Die chinesische Weltfabrik entledigt sich ihrer Arbeitssklaven. Unser Herr ist nicht so. Ich lese aus Matthäus 9, ab Vers 36. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und wenn dieses Wort irgendwo auf der Welt zutreffen soll, diese große Volksmenge, dann auf China, 1,5 Milliarden Menschen, und wir hoffen und beten, dass sie für den Herrn erreicht werden können, lassen wir uns vom Herrn selber dieses Herz schenken, dass diese Menschen erschöpft und verschmachtet sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie kennen den guten Hirten nicht. Wir sollten beten und uns auch fragen, wo will der Herr mich gebrauchen? Die Türen nach China sind offen. Wir sollten beten, dass der Herr weitere Arbeiter aussendet. Und an anderer Stelle heißt es, Herr, hier bin ich, sende mich. Die Ernte ist so groß und der Arbeiter sind so wenige. Betet mit und prüft euer Herz, was hat der Herr vor mit euch? Was möchte der Herr, was wir tun sollen? Vielen Dank.
Ja, danke Gerald für deinen Bericht. Als nächstes hören wir einen Bericht von Jens Bürgin. Der war mit der UMG in China und zwar in Kurzzeiteinsatz, 3 Monate, und hat dort verschiedene Praktikas gemacht. Und er wird uns einfach mal berichten, was er außer den Praktikas sonst noch so gemacht hat.
Ich möchte erst mal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich auf China gekommen bin. Warum ein Kurzzeiteinsatz in China? Es war so, ich war in der 11. Klasse im Rahmen der Chinesisch AG schon auf einem Austausch in China und konnte so das Land kennenlernen, die Leute, durfte in einer chinesischen Familie leben und habe einfach dann dadurch mitbekommen, wenn ich stille Zeit gemacht habe oder ja auch was weitererzählt habe, dass die Leute gar nicht von Jesus Bescheid wissen, dass sie noch nie was gehört haben. Sie haben gerade Weihnachten in der Schule durchgenommen und haben nur was von Santa Claus erfahren, aber nichts von Jesus. Und da dachte ich, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Die Menschen haben überhaupt nicht die Möglichkeit, von Jesus zu erfahren. Und so kam es dann, dass ich mir gesagt habe, ich möchte nach dem Abi, nach dem Zivildienst, wieder nach China gehen, um zu sehen, wie man auch in China als Missionar arbeiten kann, was man als Fachkraft bewirken kann. Und so durfte ich 3 Monate letztes Jahr nach China gehen. Ich durfte mehrere Möglichkeiten kennenlernen, wie man in China tätig sein kann. Das erste war ein Praktikum in Shanghai in einer Firma. Beim deutschen Manager durfte ich miterleben, wie man als Manager Gottes Wort auch in der Firma weitergeben kann. Was man da ein Licht sein kann, Entscheidungen treffen kann, indem man auch einfach auf die Mitarbeiter schaut, indem man sozial handelt und im Namen Jesu handelt, in der Liebe Jesu. Und so gibt es viele Möglichkeiten, schon in der Firma allein was weiterzugeben. Danach durfte ich an dieselbe Uni wie der Matthias, durfte dort auch Englisch unterrichten und Chinesisch Unterricht nehmen und durfte durch einige Englischtreffen mit Chinesen in Kontakt kommen und einfach auch Freundschaften aufbauen. Es war interessant zu sehen, wie gastfreundlich die Chinesen sind, wie offen sie sind und wie sehr sie aus Kontakte mit Ausländern mögen, wie sehr sie Englisch sprechen mögen und Deutsch sprechen und einfach, wie einfach es ist, Kontakte aufzubauen und wie interessiert die Leute sind an unserer Kultur, aber auch an unserem Glauben. Es war jetzt gar nicht so, wie man es hier vielleicht aus Deutschland kennt, dass die Leute gleich ein anderes Thema wählen, abweichen, wenn man über den Glauben redet. Es war vielmehr so, dass sie es gesagt haben, ja, was hat es denn damit auf sich? Wie lebst du das und was bedeutet Jesus für dich? Und das hat mich einfach motiviert, die Nachfrage, die da ist, die Nachfrage nach Gottes Wort, dass wirklich Leute fehlen, dass der Arbeiter wenig sind, wie wir gerade gehört haben, dass wirklich Leute gebraucht werden, die denen Gottes Wort weitergeben. Sonst können die Leute einfach nie von Jesus erfahren oder sehr schwer, wenn wir nicht dorthin gehen. Das dritte war noch, da war ich auf dem Tibet-Plateau in einer Entwicklungsarbeit. Dort leben eben Tibeter als Nomaden auch und sehr ärmlich. Und dort war ich bei jemandem, der Entwicklungsarbeit dort macht eben. Er hat eine Webdesign-Firma gegründet und so ermöglicht er den Leuten dort eine Ausbildung zu bekommen und auch wirklich von Gott weiter zu erzählen. Und gerade dort in den armen Gegenden brauchen die Leute Unterstützung. Und gerade dort kann man Gottes Wort weitergeben und ein Licht sein. Und es ist einfach ermutigend zu sehen, wie gern einem die Leute aufnehmen, wie gern sie Kontakte haben und was es da für Möglichkeiten gibt, Gottes Wort weiterzugeben und ihnen Hoffnung zu geben, die sie sonst nie erfahren, die sie sonst nie erhalten können. Es war für mich in der Zeit interessant, selbst da zu sein und auch herausgefordert zu sein in verschiedenen Aufgaben. Auch mit dem Visum gab es viele Probleme und ich wusste überhaupt nicht am Anfang, ob ich gehen kann. Ich musste mein Visum in 3 Monaten 2-mal verlängern. Ich hatte immer nur 30 Tage und ich wusste nicht, wann ich heimfliegen werde und wie es klappen wird. Aber Gott hat mir einfach bestätigt, er war dabei, er geht mit und er macht es möglich, so wie er es haben möchte. Und Gottes Plan geht in Erfüllung und es war einfach genial zu sehen, wie man auf Gott vertrauen kann, wie er einem führt, wenn er ihn gebrauchen möchte. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, wenn Gott euch führen möchte, dann macht er das auch. Und er lässt doch nicht im Stich, egal wohin es geht. Dankeschön.
So, vielen Dank, Jens, für deinen guten Beitrag. Als nächstes möchte ich Dorothee Marsch ankündigen. Sie hat schon sehr früh, mit 11 oder 12 Jahren, den Ruf in die Mission bekommen und hat dann im Januar 1994 das auch in die Tat umgesetzt. Sie ist seitdem in Südchina bisher an 3 verschiedenen Orten aktiv. Und zwar zu Beginn im Sprachstudium, später dann im Training von Hauskreisleitern und auch bei der Gemeindegründung.
Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Ich bin ja schon recht lange in China, 15 Jahre. Und China ist wie so eine zweite Heimat für mich geworden. Und ich bin wirklich gerne dort. Ich bin dankbar, dass Gott mich dorthin geschickt hat, dass ich dort arbeiten konnte. Und ja, ich bin auch begeistert, was Gott in meinem eigenen Leben getan hat und auch, was er durch mich tun konnte. Ich staune da immer wieder. China ist so ein großes Land mit so vielen Möglichkeiten. Ja, ich bin mit dem WECDORT, weltweiter Einsatz für Christus. Wir sind dort etwa 60 bis 70 Mitarbeiter, die in China arbeiten. Die meisten davon sind jetzt Asiaten. Nur noch etwa 20% westliche Mitarbeiter haben wir. Und wir arbeiten in 7 verschiedenen Plätzen. Davon sind 4 Arbeiten in Städten, in Großstädten, und 3 Arbeiten sind unter Minderheiten in China. Unser Ziel ist Gemeindegründungsarbeit, und wir möchten gerne die Städte oder die Minderheitsvölker erreichen, die am wenigsten das Evangelium gehört haben. Ja, wir arbeiten nach dem Prinzip der Gemeindebaubewegung. Ich möchte einige, nicht alle dieser Prinzipien erwähnen. Da ist einmal das Gebet, dann, dass wir das Evangelium verschwenderisch ausstreuen möchten. Wir möchten Methoden verwenden, die sich reproduzieren lassen. Wir möchten einheimische Christen in den Vordergrund stellen. Als Missionar möchten wir selbst im Hintergrund bleiben. Und wir möchten als Ziel uns setzen, Gemeinden zu bauen, die wiederum Gemeinden bauen, die dann auch wiederum Gemeinden bauen. Diese Prinzipien werde ich gleich etwas ausführlicher erklären. Erstmal möchte ich ein bisschen über die Volksgruppe sagen, unter der ich in den letzten 3 Jahren gearbeitet habe. Das sind die Yao. Die Yao sind eine kleine Volksgruppe in China. Etwa 2 Millionen gibt es dort. Und die leben nicht alle auf einem Fleck, sondern in 5 verschiedenen Provinzen Chinas. Und ihr wisst vielleicht, dass eine Provinz in China etwa so groß ist wie Deutschland selbst. Die meisten der Yao sind sehr arm. Sie haben also nicht viel von Chinas Boom abbekommen. Sie leben als Obstbauern und versuchen damit, ihr Geld zu verdienen. Das Leben dort ist sehr einfach. Man wäscht seine Wäsche im Fluss. Es gibt kein fließendes Wasser. Das Wasser wird aus einem Brunnen geholt. Meistens viele der Wohnungen sind noch so arm, dass es dort nur einen Lehmfußboden gibt, keinen Betonfußboden. Viele der Leute haben nur eine geringe Ausbildung, gerade die Älteren, da findet man viele Analphabeten. Bei den Jüngeren ist es kein Problem mehr, aber das hat auch sehr große Auswirkungen auf unsere Gemeindearbeit in der Art und Weise, wie wir Nacharbeit machen. Die Yao glauben ein Gemisch von verschiedenen Religionen. Da gibt es den Animismus, den Geisterglauben. Man betet verschiedene Götter des Buddhismus an. Ganz stark vertreten ist die Ahnenverehrung, wo man glaubt, dass wenn man die Ahnen anbetet, wenn man sie gut versorgt in ihrem Nachleben, dass sie einen segnen. Wenn man das nicht tut, werden sie zu hungrigen Geistern, die einen dann verfluchen können. Es gibt auch verschiedene Kulte, die uns das Leben schwer machen oder die Weitersage des Evangeliums, weil sie auch von Jesus reden, aber Jesus in einer ganz falschen Art und Weise darstellen. Ja, unser erstes Prinzip ist das Gebet. Gebet ist uns sehr wichtig. Ich schicke jede Woche einen Gebetsbrief aus, dass Leute beten können. Und Gott hat uns auch ganz viele Beter geschickt in Korea, in Deutschland, in Amerika. Ganz besonders hat mich berührt, dass wir hatten mal Besuch von einem Yao-Pastor aus Amerika und der schickt meinen Gebetsbrief weiter an Gemeindemitglieder und dort sind jede Woche die 300 bis 400 Leute, die für uns beten. Ich denke nicht, dass es auf die Menge der Leute ankommt, sondern auf das Gebet, das vom Herzen kommt. Und James Frazier, der hat mal gesagt, dass er den Eindruck hat, dass es die Gebete der Kinder Gottes sind, die den Segen auf den Dienst legen. Egal, ob die Beter direkt in diese Arbeit angespannt sind oder nicht. Und für alle hier, die jetzt dicht in die Mission gehen dürfen, die zu Hause bleiben müssen, eine Ermutigung auch von James Frazier. Er hat gesagt, ich glaube, dass es erst am letzten Tag offenbart werden wird, wie viel in der Mission durch die Gebete von ernstmeinenden Gläubigen zu Hause geschehen ist. Auch eine Ermutigung für euch, weiter im Gebet an die Mission, an die Missionare und an die Einheimischen dort zu denken. Ja, wir haben als Team ein zweites Prinzip. Wir möchten das Evangelium verschwenderisch ausstreuen. Wir möchten also so viel wie möglich Leute mit dem Evangelium erreichen. Und dann finden wir solche, die es natürlich ablehnen. Aber je mehr wir Leute mit dem Evangelium erreichen und von Jesus weitererzählen, desto leichter findet man auch die, die wirklich Interesse haben. Wir haben öfters Leute getroffen, die schon an einen Schöpfergott glauben. Und als sie das Evangelium gehört haben, wirklich froh waren, diesen Schöpfergott endlich kennenlernen zu können. Unsere Visumplattform gibt uns sehr viele Möglichkeiten, über Gott zu erzählen. Wir sponsern Kinder, die aus armen Familien kommen. Und wir besuchen dann die Eltern und haben viele Möglichkeiten, von Gott zu erzählen. Und einige unserer Gemeinden sind aus diesen Sponsorship-Familien entstanden. Wir machen Englischunterricht, auch einige Hilfsprojekte. durch die man immer wieder Leute kennenlernt und das Evangelium weitersagen kann. Und unser Ziel ist, dass jeder Jau das Evangelium hören kann und dass in jedem Jaudorf eine Gemeinde entstehen kann. Ein drittes Prinzip, das wir verwenden, ist, dass wir reproduzierbare Methoden verwenden. Wir möchten nicht als Missionare mit wer weiß wie großen, aufwendigen Methoden ankommen, sondern solche Methoden anwenden, die die einheimischen Christen dann auch später selbst weiterverwenden können. Bei der Evangelisation haben wir uns da überlegt, was können wir machen, dass, wenn Leute durch uns zum Glauben kommen, das Evangelium dann auch gut weitersagen können. Und wir haben dann, weil ja viele Analphabeten oder Leute mit geringer Ausbildung dort sind, ein Traktat entwickelt, das hat Bilder und erzählt chronologisch einige Bibelgeschichten und weist auf Jesus hin, dass er gestorben und auferstanden ist und dass man sich entscheiden muss, welchen Weg man geht, ob man an Jesus glaubt oder weitermacht wie vorher. Und die Leute können das wirklich gut weiterverwenden. Auch beim Gemeindebau achten wir darauf, dass wir ganz einfache Strukturen haben, dass wir gar nicht so viel vorgeben, sondern dass jetzt die einheimischen Christen später selber weiterentwickeln können. Wir lassen die einheimischen Christen in ihrem Dialekt die Gemeinden führen. Wir lernen Lieder, die aus ihrem Kulturkreis stammen. Und auch bei den Lektionen möchten wir diese Lektionen ganz einfach machen und die Betonung auf Gehorsam legen. Und auch so, dass die Gläubigen dann diese Lektionen auch selbst weitergeben können an Leute, die sie zum Glauben gebracht haben. Ein viertes Prinzip ist, dass wir einheimische Christen in den Vordergrund stellen. Wir als Missionare möchten im Hintergrund bleiben. Wenn jetzt Leute zum Glauben gekommen sind und eine kleine Gruppe von Christen sich schon trifft, dann möchten wir so schnell wie möglich einen einheimischen Leiter suchen, der diese Gruppe leiten kann. Wir trainieren dann diesen Leiter, wir lehren ihm die Lektion, wir geben Anleitung, wie er die Gruppe gut leiten kann. Und die Leute lernen dann nicht auf die Missionare zu vertrauen, sondern dass sie es selbst machen können. Und wir nehmen auch die Gläubigen mit in andere Dörfer, wo wir sie dann evangelisieren lassen. Sie können das oft viel besser, wenn sie ihr eigenes Zeugnis erzählen oder in ihrem eigenen Dialekt das Evangelium weitersagen. Wir nehmen sie mit dahin, wo neue Christen gekommen sind und lassen sie die Nacharbeit machen. An besonderen Tagen, wie zum Beispiel Weihnachten, dann gestalten sie die Weihnachtsfeiern. Sie geben Zeugnis und sie erzählen die Weihnachtsgeschichte und das Evangelium. Auch bei einer Taufe, das haben wir dann so gemacht, bei der ersten Taufe zum Beispiel haben sich 7 Leute taufen lassen und meine chinesische Mitarbeiterin und ich waren dort. Wir haben die Leute, die haben sich in den Fluss gestellt, in einer Reihe und ich habe begonnen, eine Frau zu taufen und meine chinesische Mitarbeiterin hat die Frau auf der anderen Seite getauft und die haben dann jeweils die nächste Person getauft und die haben dann wieder die nächste Person getauft, sodass die Gläubigen wissen, sie brauchen nicht jemand Besonderes, einen Ausländer oder einen ordinierten Pastor, um taufen zu können. Sie können das selber. Sie sind nicht abhängig von uns Ausländern. Und ein wichtiges Prinzip einfach ist, dass wir die Ressourcen, die man zum Gemeindebau benötigt, in der Ernte findet. Es sind, wenn man auf die Leute guckt, erscheint es manchmal unmöglich, aber Gott beruft Leute, führt sie zum Glauben und gibt ihnen Gaben. Man findet dann Evangelisten, Leiter, Lehrer und Hirten. Gott hat ihnen Gaben, Talente und Befähigung gegeben, die dann zum Aufbau von Projekten und Diensten führen können. Und das sind Leute, mit denen Gott später die Gemeinde baut, wenn der Missionar auch nicht mehr da ist. Und wir möchten einfach Gemeinden bauen, die wiederum Gemeinden bauen. Und so trainieren wir die Jaugläubigen dazu, sodass dann sie ausgehen, dass sie das Evangelium erklären und dass sie dann auch dort Nacharbeit machen, sodass wirklich Gemeinden entstehen, neue Gemeinden entstehen, Tochter-, Enkel-, Urenkelgemeinden und die Arbeit weitergehen kann, auch wenn wir als Missionare nicht mehr dort sind. Wir hatten zum Beispiel eine Frau, die erste Frau, die gläubig geworden ist, die Tante Meng. Und in ihrem Dorf entstand dann eine kleine Gruppe, außer sie ist niemand durch uns zum Glauben gekommen, aber diese Gruppe ist etwa auf 15 bis 20 Leute angewachsen. Dann oft ist das wie so ein Schneeballprinzip, wie sich Gemeinden weiterentwickeln. Die Tante Meng, ihr Mann hat einen Cousin und seine Frau, die kamen durch diese Arbeit auch zum Glauben, kamen aus einem anderen Dorf. Und auch da wurde weiter evangelisiert und zwei weitere Leute sind dort zum Glauben gekommen. Die Schwester dieses Cousins von Tante Mengs Mann kam dann durch ihn zum Glauben. Sie kommt auch aus einem anderen Dorf. Und in ihrem Dorf kamen dann vier ihrer Freundinnen zum Glauben. Ideal wäre es jetzt, wenn diese Gemeinden, wenn Tante Meng zum Beispiel die Gemeinde auch weiter betreuen würde von dem Cousin ihres Mannes und wenn der die Gemeinde betreuen würde von seiner Schwester. Aber bis jetzt ist es noch nicht möglich geworden. Allerdings hat sich jetzt eine Frau aus der Gemeinde von Tante Meng aufgemacht. Sie hat im Dorf in einem anderen Dorf, wo sie Verwandte hat, das Evangelium erklärt. Und sie hat jetzt als erste von den Gläubigen wirklich auch begonnen, Nacharbeit zu machen. Sie war eine ganz unscheinbare Frau, aber trotzdem hat Gott sie dazu gebraucht und hat Gott ihr Mut gemacht, diese Arbeit zu tun. Und so sind in unserem Gebiet etwa in den letzten 3 Jahren etwa 8 bis 9 christliche Gruppen entstanden. Manchmal ist es wirklich ganz interessant zu verfolgen, wie die Kontakte entstanden sind und was aus den einzelnen Kontakten dann wieder geschehen ist. Und ja, von den 280.000 Leuten, die es in diesem Gebiet gibt, sind etwa 60 bis 70 jetzt Christen geworden. Es ist nicht viel, wenn man das in Prozenten sieht, sind das weniger als 0,01%. Es gibt also noch viel zu tun. Und vielleicht Leute, die sich für China interessieren, einfach darüber nachdenken, will Gott mich für so eine Arbeit gebrauchen können? Wir als WEC Team in China haben uns überlegt, dass wir nicht zufrieden sind, jetzt nur 7 Plätze zu erreichen, diese 3 Minderheitsgruppen, diese 4 Großstädte. Wir möchten weitergehen in andere Städte, in Minderheitsgruppen, die auch noch nie was von Gott gehört haben. Und dazu brauchen wir mehr Mitarbeiter. Wir möchten mehr chinesische Mitarbeiter mit einbeziehen, aber wir brauchen auch Mitarbeiter aus dem Ausland. Und vielleicht ist das für euch etwas. Vielen Dank.
So, wir sind schon am Ende unserer China-Einheit und ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen entschuldigen, weil das mit der Technik und dem Beamer nicht geklappt hat. Viele von den Rednern hier hätten noch wunderschöne Bilder aus China gerne gezeigt, aber ja, tut mir leid, das hat leider nicht geklappt.
Okay. Ich habe jetzt vor der Veranstaltung schon darauf hingewiesen, es gibt die Möglichkeit, uns und den anderen Rednern noch Fragen zu stellen. Also wer sich jetzt konkret für ein Projekt oder auch eine Gesellschaft interessiert, kann uns jetzt im Anschluss an die Veranstaltung ansprechen. Es ist noch relativ viel Zeit übrig. Also Gerald Müller und wir beide werden auch noch am CFI bzw. Coworkers-Stand zu finden sein später.
Wir möchten auch noch mal allen Rednern ganz herzlich danken für euren Einsatz und dass ihr uns wirklich China so nahe gebracht habt. Und ich möchte auch Ihnen danken, dass Sie so gut zugehört haben und hoffe, dass es den ein oder anderen angesprochen hat. Und zum Abschluss wird Gerald Müller noch mit uns beten und danach singen wir noch das Lied Nummer 8.
Wir beten. Himmlischer Vater, wir werden einen Moment stille vor dir. Wir danken dir dafür, dass du uns heute Morgen wieder den Horizont weit gemacht hast, die Augen geöffnet hast, das Herz angerührt hast über das, was heute in China möglich ist. Generationen von Christen haben für dieses Land gebetet, wenige sind gegangen, wenige konnten gehen über lange Zeit. Eine Zeit lang mussten alle Ausländer das Land verlassen und es gab kaum noch Christen vor Ort. Vater, welch ein Wunder, welch eine Demonstration deiner Machtfülle und deiner Liebe, wenn wir sehen, was heute in China vor unseren Augen geschieht. Dass du deinen Sohn gegeben hast, damit auch diese Menschen erreicht werden können mit der Liebe des Vaters, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn gegeben hat für unsere Schuld, für unsere Sünden, der auf dem Kreuz gelitten hat und gestorben ist, damit die Menschen aller Völker zum himmlischen Vater finden können. Wir danken dir für China, wo heute solch offene Türen sind und dass du sogar das Herz der Chinesen selbst anrührst, dass sie nicht alleine sich selbst im Mittelpunkt ihres Lebens sehen, sondern dass sie plötzlich auch diesen Geist in sich spüren, der sich danach ausstreckt, auch andere zu segnen mit guten Taten und mit dem Evangelium. Danke, dass wir es heute so hören konnten und dass auch unter den Studenten sich so viel tut mit dem Evangelium. Und wir beten, dass die jungen Leute, die Studenten, die Akademiker als Christen sich über das ganze Land hin weiter ausbreiten, dass sie ihren Glauben mitnehmen in die Betriebe, auch in die Verwaltungsstrukturen, vielleicht sogar in die Partei. Du hast die Mittel und Wege dazu, himmlischer Vater, dass der Glaube an Christus überall verkündigt und bekannt wird. Wir beten weiter für dieses Land, wir beten um die nötigen Arbeiter, wir legen es dir einfach hin, aus menschlicher Sicht so eine Fülle zu tun, wie soll das machbar sein? Du hast die Möglichkeiten, denn wir erleben das, Vater, und wir vertrauen darauf, dass du dieses Land segnest und dass von dort aus auch Licht des Evangeliums in die Nachbarländer hineinkommt. Danke für China, danke, Vater, für deine Liebe, danke für Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist der Herr der Ernte. Und in seinem Namen beten wir dich an. Amen.